Ja, ich möchte etwas erzählen über ein Gebiet, was sehr, sehr ideologiebelastet ist. Und ich hatte es mir ursprünglich noch ein bisschen größer vorgestellt, um all dem nachzugehen, was also Bastardierungen und Hybridisierungen so in Verruf gebracht hat, was zu schrecklichen Konsequenzen ja geführt hat, eine missverstandene Wissenschaft. Aber es ist vielleicht dann doch ein bisschen zu groß geworden und so werden Sie also heute Abend ein bisschen was über Blumen hören, Sie werden etwas über Kröten hören und Sie werden natürlich etwas über die griechischen Heuschrecken hören. Ja, es ist fast schon zu einer Art Ritual geworden. Fast jeder Vortrag, der sich mit Evolution beschäftigt, beginnt mit Carl von Linné und mit dem mit ihm verbundenen Konzept der Unveränderlichkeit der Arten, so wie wir es hier nochmal auf Lateinisch sehen. Species sunt tot, quod creavit ab initio infinitum est ens. Also so viele Arten, wie eben der Schöpfer am Anfang geschaffen hat. Und dann über so ein paar Zwischenstufen, ich brauche das alles nicht mehr zu wiederholen, denn wir erinnern uns ja noch an den großartigen Eingangsvortrag von Herrn Willmann, über Zwischenstufen Buffon, Kant, Goethe, Lamarck, um nur einige Namen zu nennen, dann ruft der Redner also dann wie ein Theaterinspizient Charles Darwin mit seinem epochalen Werk, mal schauen, On the Origin of Species, auf die Bühne. Und hier sehen Sie ein Bild von Charles Darwin. Er wird ja normalerweise immer dargestellt, die meisten Bilder, die so in Umlauf sind, zeigen ihn so fast wie ein Gottvater mit großem weißen Bart an einen Baum gelehnt. Und hier mal ein jüngeres Porträt aus der Zeit seiner Reise, seiner berühmten Weltreise mit der Beagle. Und gerne, und auch ich tue das, zeigt man dann Blätter aus seinem Notizbüchern und diese Darstellung, wo er sich schon Überlegungen gemacht hat, I think, das ist eins der berühmtesten Blätter aus den Notebooks, wo er sich schon Gedanken gemacht hat, wie wohl die Arten auseinander entstanden sein könnten. Und diese Darstellungen hier mit diesen Verzweigungen, die entsprechen noch nicht so ganz dem, was wir heute haben mit diesen Kladogrammen, wo wir so eindeutige dichotome Verzweigungen haben. Man sieht hier, wie auch auf diesem Bild bei Darwin, dann oft eben 3, 4 Äste, 2 oder 3, manchmal sind es sogar 4, aus einem Punkt entspringen. Aber das Prinzip ist eben klar erkannt, die ungeheure Vielfalt der Lebewesen, die ist einem Punkt entsprungen und vielleicht sogar nur einer einzigen Stammart. So drückt es Darwin auch am Schluss seines großen Buches aus, und ich zitiere das auch immer gerne, am Schluss heißt es, es ist Größe, und im englischen Original steht dann Grandeur, es ist Größe, in dieser Sicht auf das Leben, dass der Schöpfer seine vielfältigen Kräfte nur wenigen oder gar nur einer Form eingehaucht hat und dass, während dieser Planet den strengen Gesetzen der Schwerkraft folgend seine Bahn zieht, aus so einfachem Anfang sich eine endlose Reihe der schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und noch immer entwickelt. In der einzigen Abbildung, die Darwin seinem Buch On the Origin of Species beigegeben hat, veranschaulicht er dieses Prinzip am Beispiel von 2 hypothetischen Stammlinien. Auch hier noch nicht so ganz diese strenge Form unserer Kladogramme, aber doch, das Prinzip ist klar. Nun, solche Abbildungen, wie wir sie heute dann in anderer Form haben, hier aus einem Lehrbuch, die Hauptgruppen der Blütenpflanzen, die Hauptgruppen des Tierreiches, die sind nun außerordentlich suggestiv, und ich weiß, dass also kein Evolutionsbiologe das so sieht, aber doch, man hat so das Gefühl, da ist also eine Gabelung, und von diesem Augenblick an gibt es eben dann plötzlich 2 neue Arten, und das verzweigt sich dann immer weiter. Selbstverständlich darf man Kladogramme nicht in dieser Weise alle, hier eine Art und dann plötzlich zwei interpretieren, aber es wird irgendwo immer wieder, schwingt das doch ein bisschen mit. Und es ist natürlich, und das werde ich Ihnen auch versuchen zu zeigen, nicht so, dass es also am Mittwochnachmittag noch eine Art gab und Donnerstagvormittag, dann hups, waren es also plötzlich zwei. Sondern die Evolution, und darauf kann immer nicht genug hingewiesen werden, ist ein zeitlicher Prozess und es zieht sich also nun manchmal über längere, manchmal geht es aber auch schneller. Nun lässt man die 150 Jahre, die seit dem Erscheinen von Darwins Werk vergangen sind, einmal Revue passieren, dann stellt man doch etwas Erstaunliches fest. Das Konzept der Art, die bei Linné so unveränderlich war, hat sich trotz aller Erkenntnis, dass Arten eben nicht unveränderlich sind und es folglich gleitende Übergänge zwischen ihnen geben müsse, weit über Darwin hinaus in den Köpfen gehalten. Auch Wissenschaftler sind ja manchmal, vielleicht sogar oft, nicht frei von Denkgewohnheiten, die durchaus den analysierenden Blick verstellen können. Die Arten waren von Linné auf Podeste gestellt worden und sie blieben selbst dann dort, nachdem man erkannt hat, dass sie nicht jede für sich geschaffen wurden und zudem bis zum heutigen Tage es nicht eine einzige allgemein verbindliche Definition der Art geben kann. Es ist, Sie finden diese Diskussion, was überhaupt eine Art ist, was, wie man sie beschreiben soll, nach welchen Kriterien man vorgeht, in einem wirklich sehr, sehr immer lesenswerten Buch von Herrn Willmann, der ja diese Reihe eingeleistet hat. Es ist aber irgendwo ein schillernder Begriff, diese Art. Man kann es morphologisch, 99% der Arten, da hat man auch gar nichts anderes, beschreiben und das ist auch in Ordnung. Aber dann stellt man, oder man kann es biologisch fassen, das sogenannte biologische Artkonzept eben als eine Fortpflanzungsgemeinschaft und irgendwie 80-90% stimmt das auch immer, aber dann gibt es wieder an den Rändern doch Unschärfen und das ist einfach ganz klar, es kann gar nicht anders sein, denn wie gesagt, diese Evolution, sie ist ein Prozess, ein zeitlicher Prozess und deswegen kann es also nicht so sein, dass man jetzt wirklich immer dann eine 100%ige Beschreibung hat. Aber es ist trotzdem, schwirrt es irgendwie mit sich herum und von diesen Missverständnissen, dass eben Arten irgendwie doch etwas Festes sind, die haben also, wenn man auch gerade noch im 20. Jahrhundert hat das eine große Rolle gespielt und es wurde eben auch mit wissenschaftlicher Begründung und man kann natürlich immer sagen, gut, die Wissenschaftler sind falsch verstanden worden, dann da wurden alle möglichen Konsequenzen daraus gezogen bis hin zu einem schrecklichen Rassenwahn mit fürchterlichen Folgen. Ein bezeichnendes Beispiel für die Bedeutung der Art, die man der Art zumaß, findet sich zum Beispiel in der Geschichte der klassischen Ethologie. Im Zentrum der Überlegungen von Konrad Lorenz, Nico Tintberg und anderen Pionieren der vergleichenden Verhaltensforschung stand die Überzeugung, dass alle Verhaltensweisen eines Lebewesens der Erhaltung seiner Art dienen. Und demzufolge ist die Arterhaltung gleichsam das unmittelbare Ziel der Evolution. Und insbesondere am Beispiel der Aggression suchte Konrad Lorenz dies ja aufzuzeigen. Zum Beispiel die Tötungshemmung, die in der Tat bei vielen Kämpfen, beispielsweise rivalisierender Männchen, Wölfe etwa, derselben Art zu beobachten ist, war für ihn ein Zeichen dafür, dass eben hier nur der Beste ermittelt werden sollte, der andere aber gar nicht getötet werden sollte und dieser Beste war eben dann auch der geeignetste, um den Fortbestand der Art zu sichern. Und in vielem enthält nun diese Argumentationsweise, die der Art und der Arterhaltung einen so großen Stellenwert beimisst, Widersprüche in sich selbst, zumal sie ja eben außer Acht lässt, dass die Selektion am Individuum ansetzt und nicht an der Art als solcher, die eben ohnehin vor allem ein Konstrukt unseres Ordnungssinns ist. Nun, ist die Schaffung der Arten das Ziel der Evolution, wenn man es so ansah, dann muss, und so war also für viele Jahre die Meinung, eben alles, was der Arterhaltung entgegensteht, als schädlich, als entartet gelten, so widersinnig dies angesichts des postulierten Wandels der Arten ja auch ist. Entartet, damit ist ein böses Wort gefallen, das ursprünglich durchaus wertneutral gemeint, zumindest gebraucht und zumindest gemeint war, zu einer der schrecklichsten Folgen missverstandener Wissenschaft dann geführt hat. Wobei es nun ein eigener Vortrag wäre, ich hatte es ursprünglich vor, der Frage nachzugehen, wie weit die Wissenschaft selbst, der Wissenschaftler selbst, bewusst oder unbewusst zu diesen fürchterlichen Irrtümern den Boden bereitet haben. Die Älteren von uns kennen ja alle noch diese Bilderleisten in den alten Lexika, wo also menschliche Varietäten nun vom Affen bis hin zum apollinischen Gestalt des Mitteleuropäers so nebeneinander gestellt wurden, wie das hier in dem berühmt-berüchtigten Titelbild Frontispiz von Haeckels natürliche Erschöpfungsgeschichte von 1868 gezeigt wird. Nun, heutige Bilderleisten dieser Art sind etwas freundlicher gestaltet. Die Vertreter der verschiedenen menschlichen Rassen, Varietäten lächeln den Betrachter an, wie Sie das hier sehen. Nicht statt solches eines Apolls für den Europäer hat man hier so einen netten Franzosen mit Rotweinnase dargestellt. Und zumindest schauen sie sehr wach und kritisch in den Betrachter an. Aber irgendwo bleibt trotzdem, das sind getrennte Gruppen. Und vielleicht wäre es nicht gut, dass man sich da vermischt. Nun, es ist natürlich eine Binsenweisheit, damit möchte ich dieses Allgemeine jetzt verlassen, es ist eine Binsenweisheit, dass Arten sich nicht so plötzlich aufspalten, wie das eben sonst normalerweise so im Prinzip mit diesen Kladogrammen gezeigt wird. Es wird namentlich, wenn die beiden neu entstandenen Arten noch nicht so richtig voneinander getrennt sind und eben noch nebeneinander vorkommen, für eine Weile denselben Lebensraum teilen, vielleicht verschiedene Nahrungsnischen sich erobert haben, da wird es für eine Weile einen Genaustausch geben, wie Sie ihn hier sehen, und das ist hier durch dieses Gepünktel dargestellt. Man hat so Beispiele dafür, zum Beispiel hier bei den Rabenkrähen und den Nebelkrähen, hier bei uns, wir sagen meistens immer Raben dazu, es sind aber Krähen, haben wir also hier diese schwarzen Gesellen in Westeuropa und im östlichen Mitteleuropa. Und dann, wenn Sie nach Mitteldeutschland gehen und weiter in den Osten, dort haben Sie also diese schwarz-weiß oder grau-weiß gefiederten Nebelkrähen. Und da gibt es eine Hybridzone zwischen diesen beiden und wo die miteinander bastardieren. Es ist höchstwahrscheinlich so, dass sie schon mal getrennt gewesen sind, dann wieder zusammengekommen sind. Und wenn man die Genetik, die noch nicht so gut bekannt ist, aber doch im Wesentlichen, also einiges weiß man, da hat man große Schwierigkeiten, diese Raben und diese Nebelkrähen voneinander zu trennen. Hier ist also noch so ein Prozess nicht abgeschlossen. Man müsste halt, das ist immer der Traum, dann in 5.000 oder in 10.000 oder 100.000 Jahren nochmal vorbeikommen und dann gucken, was daraus geworden ist. Nun, also das hier so als ein Beispiel. Aber normalerweise, wie gesagt, hier noch einmal nur so als Prinzip die zwei mögliche Kladogramme für die Arten A, B, C und D. Und da stellt sich eben die Frage, die war ja eben schon eigentlich beantwortet, kommen die nie wieder zusammen oder vielleicht doch, kann eventuell durch eine Hybridisation, durch eine Bastardierung, wie wir sie hier haben, eine Art, neue Art entstehen. Und dann kommt man natürlich dann immer wieder in die Schwierigkeiten mit den Definitionen. Und darum soll es also jetzt gehen, Artbildung eben durch Hybridisation Neues, was in der Evolution entsteht, eben nicht nur, dass also aus einer bestehenden Art mit ihren Varietäten die Selektion jetzt etwas auswählt, das weiß ich was, jetzt sich irgendeine Tarnfärbung, weil die Wälder verschwinden und irgendwie man besser geschützt wäre, wenn man also irgendwie grau oder bräunlich-gelblich gefärbt ist, sondern dass tatsächlich zwei Arten, die man gut voneinander unterscheiden kann, wieder zusammenfließen und etwas Neues machen. Und da will ich Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen. Die allermeisten Beispiele, und haben mir eine ganze Reihe von meinen botanischen Kollegen geholfen, die finden wir in der Botanik. Also in der Botanik gibt es also ganz wilden Sex, da kann fast jeder mit jedem, also nicht ganz so, eigentlich, ich weiß noch, ich habe dann auch noch meinen, weil ich den lateinischen Namen kam ich nicht so klar und suchte dann die Deutschen, meinen alten Schmalfitzchen ausgegraben und da stand dann immer, diese Gruppe oder diese Gattung neigt stark zum Hybridisieren und ich weiß noch, also bei den botanischen Bestimmungsübungen, vor allem bei Gräsern ist schrecklich, wie viele Bastarde es da gibt. Hier, das ist ein interessanter Fall aus Kalifornien, den ich in einem Buch, was mir Herr Wagenitz geborgt hat, gefunden habe, in der Gattung Penstemon Bartfaden. Und da ist also Folgendes, ich hole mir doch jetzt gerade mal meinen Laserpointer, dann kann ich Ihnen das besser zeigen, Entschuldigung. Also gibt es also hier unten links den Bergbartfaden, den lateinischen Namen habe ich jetzt vergessen, hier, und der kommt also in Kalifornien vor, und zwar in den Bergwäldern Südkaliforniens. Er wird von großen Holzbienen bestäubt, und dann gibt es eine Art, die auf den trockenen Hängen, die nicht bewaldet sind, und der heißt also zu Deutsch roter Hornist, und das sind Kolibris, die Bestäuber. Er wird also von Kolibris besucht. Und da hat sich jetzt was ganz Interessantes entwickelt, teils durch den Einfluss des Menschen, teils aber auch durch Klimawandel, sind also zum Teil die Wälder verschwunden und es hat sich so ein Gestrüpp gebildet. Und in diesem Gestrüpp findet man das, was also vorher gar nicht so häufig gewesen ist, nämlich Hybride zwischen diesen beiden Arten. Das ist der sogenannte Prachtbartfaden, dieser ist also rotblütig, der ist schön blau und der ist so violett. Und jetzt ist es so, dass diese Art jetzt an dieser Hybrid hier, der ist angepasst mit seinen Wurzeln und seinem ganzen vegetativen Teil an diese Gestrüpplandschaft. Und der hat jetzt hier einen neuen Bestäuber gefunden und deswegen ist die Sache so erfolgreich und deswegen geht es eben auch manchmal recht schnell in der Evolution. Das sind solitäre Wespen, die also nun diesen Bastard bestäuben. Und es gibt dann sogar einen Triple-Bastard hier, wieder mit dem roten Hornisten, da stand in dem Buch, muss ich dann Herrn Wagenitz nochmal fragen, wie der nun wirklich heißt, also da fehlte der Name, das sind kleinere solitäre Wespen, die den bestäuben. Also das nur so als ein Beispiel, dass eben wenn neue Biotope sich auftun, und das passiert ja nun ständig, wissen Sie ja alle, wie sich unsere Landschaft schnell verändert, dass da also nun solche Hybriden plötzlich einen großen Chance haben, die vielleicht vorher mal vorkommen, aber weiter keine Bedeutung haben und hier sind sie dann plötzlich also ganz erfolgreich. Und da gibt es also viele, viele Beispiele. Ich habe dann also das allermeiste wieder rausgelassen. Hier zum Beispiel diese Nelkenwurz, Geum urbanum und Geum rivale. Diese beiden Arten, die kennen Sie vielleicht auch. Die eine ist so ein bisschen mehr, sie haben große Verbreitungsgebiete hier von Südeuropa her, nicht bis weit nach Osten. Wobei der scheinbar also hier immer weiter nach Norden wandert und dieser Rivale geht ein bisschen weiter östlich, ein bisschen weiter nördlich. Und die sind deshalb besonders interessant, eben weil sie so unterschiedlich ausschauen. Nicht? Das hier ist so eine typische Bienenblume, Hummeln als Bestäuber, sind so schöne violette hängende Blüten mit etwas verstecktem Eingang und da kriechen also die Hummeln hinein, während die hier so offene gelbe Blüten haben. Und und nicht an bestimmten Bestäuber spezialisiert sind. Und da findet man nun neuerdings, das heißt nun neuerdings ist es gar nicht, schon 1700, was habe ich mir hier notiert, Ende des 18. Jahrhunderts hat man also schon solche Zwitterkinder, solche Hybriden hier gefunden, die man dann Geum Intermedium oder so genannt hat. Und die breiten sich jetzt interessanterweise in Kulturlandschaften besonders aus. Also da gibt es einen polnischen Botaniker, Gajewski, der hat ihn in den 50er, 60er Jahren besonders gut untersucht. In Polen, wo damals noch, vielleicht auch heute noch, die Wälder natürlicher waren, findet man wenige von diesen Hybriden. Aber in England gibt es ganze Kolonien davon. Und das wird zurückgeführt, so habe ich es gelesen in den Büchern, auf den Einfluss des Menschen. Es sind eben in England praktisch keine Urwälder mehr. Es sind angepflanzt, es wird entwässert, es wird gerodet und die Umwelt ändert sich. Und hier haben dann plötzlich eben diese offensichtlich daran angesprochen. Das ist was Ähnliches, wie wir es eben bei den Bartpfaden haben. Und das Tolle ist, dass die Potenz ungeheuerlich ist, die Potenz miteinander zu hybridisieren, und das hat also dieser polnische Botaniker herausgefunden, die ist gewaltig. Er hat hier, das sind 13 Geum-Arten, und sie sind fast, also er hat wahrscheinlich auch nicht alle testen können, also Sie sehen, viele sind mit vielen kreuzbar. Und etliche davon sind, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, auch wieder an fruchtbar, das sind diese schwarzen, andere sind so teilweise fruchtbar, das sind diese violetten Linien, die dünnen Linien, die ergeben erstmal nur sterile Bastarde, was aber bei Pflanzen auch nicht so schlimm ist, weil die ja sich vegetativ, die kriechen da eben unterirdisch, machen sie ihre Vermehrung, und das heißt also, das ist also hier anders als bei Tieren gar kein großes Problem. Natürlich ist es immer schöner, wenn sie wirklich auch miteinander fruchtbar, wenn sie also sich fruchtbar fortpflanzen. Sie sehen nur, welche große Potenz eben durch diese Bastardierung da ist. Und darauf kann ich immer wieder nur hinweisen, wenn eben die entsprechenden Umweltbedingungen jetzt günstig sind und wir haben einen beständigen Klimawandel, nicht erst seit heute, Herr Reitner hat Ihnen das ja auch schon erzählt, die Erde war mal 50 Grad im Durchschnitt warm, heute ist sie nur noch 0 Grad im Durchschnitt warm, es hat ganz andere Bedingungen gegeben und all das und jetzt natürlich durch den vermehrten Einfluss des Menschen kann eben sehr, sehr schnell neue Lebensbedingungen schaffen, und hier hält die Natur einen Mechanismus vor, der eben zusätzlich zu dem, was wir mit Mutationen haben, was wir durch Rekombinationen bei der normalen Fortpflanzung haben, durch diese Hybridisierung kann nochmal eine ungeheure Vielfalt geschaffen werden, und das ist das Fantastische, was wirklich die Evolution oder die Natur oder wenn Sie wollen Gott als Mechanismus in die Welt gesetzt hat, dass also hier solche Potenzen da sind. Mit der Fruchtbarkeit ist das so eine Sache, hier, das kennen Sie ja alle, die Pfefferminze, die man so im Garten hat, die ist also unfruchtbar, die pflanzt sich also nur vegetativ fort, sie ist ein Triple-Bastard aus diesen beiden Arten und dann nochmal dieser Wasserminze, und nur als ein Beispiel, was Sie eben auch in Ihrem Garten hier haben. Nun gibt es aber auch einen unglaublichen Trick, und ich habe immer gedacht, nur unsere Tiere wären also alle so toll und können also sich in der Umwelt gut zurechtfinden, aber bei den Pflanzen scheint mir das also noch viel mehr, ich habe also mit Begeisterung meine Botanikkenntnisse, ich habe also damals in Münster auch Botanik studiert, ein paar Semester, und dann bin ich nur davon abgekommen, und vielleicht war das ein Fehler, denn das sind unglaublich tolle Mechanismen, die die Pflanzen entwickelt haben. Es gibt nämlich da, das hat zunächst mal scheinbar nichts mit unserem Thema zu tun, die sogenannte Autopolyploidie. Das ist ein diploider Organismus, so wie Sie und ich, mit einem doppelten Chromosomensatz, dass da etwas passiert bei der Meiose. Sie wissen ja, normalerweise haben wir bei diesen Reifeteilungen, da muss eben dann der diploide Chromosomensatz halbiert halbiert werden, denn sonst würden es ja immer mehr Chromosomen werden. Und da kann also bei Pflanzen mal was passieren, dass das also nicht der Fall ist. Und wir haben dann diploide Gamete, genau eben wie die normalen Elternzellen. Und wenn die beiden zusammenkommen, haben wir, hups, einen tetraploiden Organismus. Und sowas nennt man Autopolyploidie. So, und nun jetzt dazu. Das kommt eben bei Pflanzen sehr, sehr viel vor. Wir haben hier einen diploiden Organismus, eine Pflanze, eine andere Pflanze. Es könnten auch Tiere sein, aber hier ist es bei Pflanzen, denn dieser Mechanismus ist nicht bei Tieren bekannt. Da werden jetzt zunächst einmal ganz schön ordentlich haploide Keimzellen gebildet, Eizellen und Spermien, die also miteinander dann verschmelzen bei der Verfruchtung und alles ist also hier scheinbar in Ordnung. Aber da doch diese Chromosomen schon so weit auseinander sich entwickelt haben, das ist eben nicht mehr wie bei normalen elterlichen Allelen, so ein bisschen anders ist beim mütterlichen Chromosom als beim väterlichen. Hier, Sie sehen, das ist hier so angedeutet durch diese Form, da haben wir also nun doch Schwierigkeiten, oder dieser Organismus hat nun Schwierigkeiten in der Meiose, die können sich nicht mehr richtig paaren und man kann dann nicht wieder auf einen haploiden Satz kommen. Und nun sind die also zunächst einmal steril, es kann keine Meiose gemacht werden. Aber durch diesen eben auf der letzten vorherigen Folie gezeigten Mechanismus, dieser Autopolyploidisierung, da kann man jetzt also hier nun diesen Chromosomensatz verdoppeln. Und hups, hat man jetzt hier dann eben 8 Chromosomen statt 4. Und nun hat jedes natürlich sein Pärchen. Also jetzt gibt es immer Pärchen. Jedes hat jetzt, und da können die beiden dann also miteinander eben auch Crossover machen und Ähnliches. Und wir haben dann natürlich diploide Gameten, aber diese Pflanze, die ist dann also fertil. Also so geht das und das nutzt man also zum Beispiel in der Pflanzenzüchtung aus, nicht, indem man also irgendwas da reinkreuzt und dann gibt es verschiedene Mittel, Colchicin zum Beispiel, um eben diese Autopolyploidie zu induzieren und so sind also viele, viele unserer Kulturpflanzen auf diese Weise entstanden. Diese ganze Hybridisierung spielt eben bei Pflanzen eine sehr, sehr große Rolle und in den Büchern habe ich gefunden, dass man schätzt, dass etwa 50% der Arten durch Hybridisierung, durch Bastardierung entstanden sind, bei den Gräsern sogar bis zu 70%. Hier haben Sie nochmal so ein Beispiel vom Hohlzahn, hier genau die beiden ersten waren also 2N, also doppelter Chromosomensatz und hier der Hybrid dann nun das Vierfache. Gut, also so viel jetzt und da könnte ich noch viel mehr erzählen. Also ich habe mich so begeistert über diese Pflanzen, aber es müssen ja auch noch die Heuschrecken dann kommen. Aber zunächst einmal was anderes und jetzt ein paar Beispiele, wie Hybridisierung zum Teil noch so im Anfang ist und hat mich mein Mitarbeiter Herr Bradler, der ja hier auch vorgetragen hat, hier sitzt, auf eine fantastische Arbeit von einer amerikanischen Professorin, sie heißt also den schönen deutschen Namen Pfennig, und die hat mir also eine ganze Reihe von Sachen zur Verfügung gestellt. Und zwar sind das also zwei Kröten, Kröten, die also in Amerika vorkommen, Spadefoot-Toads heißen sie, Spatenfußkröten oder so etwas. Und zwar, Sie sehen hier diese eine Art hier, Spea bombifrons, die kommt also hier von Montana, im ganzen mittleren Westen, bis runter nach Texas vor. Und auch hier dieses grüne Gebiet, da ist sie dann mit einer anderen sympatrisch. Und dann gibt es hier diese andere Art, die heißt Spea multiplicata, die ist also mehr südlich, hier bis weit herunter nach Mexiko. So, und hier ist ein Gebiet, wo die beiden gemeinsam vorkommen. Ja, die sehen, jetzt stelle ich Ihnen die erst einmal vor, das ist also die Spea bombifrons, also ein Männchen davon, das also hier nach einem Weibchen ruft, nicht? Mit so einem nachts aufgenommen. Gut, die nächste Art, also die andere Art, das ist also diese Multiplicata und Sie hören hier die ruft ein bisschen anders, dieses Männchen. Naja, also das ist so die Liebessehnsucht, nicht? Man hört das doch richtig. Und hoffentlich kommt eine, die da Erbarmen hat. Diese Kröten, die leben in solchen temporären Teichen oder Tümpeln da im Mittleren Westen. Und zwar, die können nun früher oder später, die trocknen dann im Laufe des Jahres aus. Und nun gibt es ein Problem. Die Kaulquappen müssen also nun groß werden und die Metamorphose dann zum adulten Kröte durchsetzen, bevor eben diese Teiche nun austrocknen. Denn wenn wir diese Situation haben, da wird es dann schon kritisch. Und zwar wird es besonders kritisch, nicht? Dann sehen Sie hier bloß noch so eine kleine Pfütze und da sind nur noch diese kleinen Larven von diesen Kröten drin. Und es wird besonders kritisch für die Art Spea bombifrons. Denn da ist es nun so, dass die Kaulquappen längere Zeit brauchen als bei der Multiplicata, um groß zu werden. Und ja, also das ist nun kein Problem, wenn wir ein regenreiches Jahr haben, dann entwickeln die sich genauso gut. Aber was ist, wenn nicht? Und dann muss ich also so ein... Ja, jetzt müsste man ein bisschen, muss man ganz vorsichtig sein. Alles, was ich jetzt sage, ist natürlich in Anführungsstrichen. Jetzt muss ich also so ein Bombifrons-Weibchen was überlegen. Ist es ein Jahr, wo also die Teiche oder die Tümpel recht groß sind? Kann man abschätzen, die Kleinen werden also noch groß. Oder ist es ein Jahr, wo die von am Anfang, so im April oder wann, März, April schon so stark eingetrocknet sind? Und was dann? Nicht? Und dann können wir eben solche traurigen Situationen haben. Und da ist dann die Frage, ob nicht in einer solchen Situation man nicht doch lieber mal sich mit der sich schneller entwickelnden Nachbarart dieser Spea multiplicata einlässt, nicht? Ob man das nicht dann besser tut und tatsächlich... Da hören Sie schon die Hybride und hier ist so eine Überlebenskurve dargestellt. Also in dem Falle, wo also diese Tümpel sehr schnell austrocknen, was die irgendwie merken und abschätzen können, gibt es also zahlreiche Hybride und die haben gegenüber den reinen Spea bombifrons dann eine größere Überlebenschance. Also ein ganz guter Trick der Natur, dieses zu ermöglichen. Und nun muss man natürlich sehen, was wird daraus nicht. Das hängt jetzt ganz davon ab, wie eben jetzt die Wetterverhältnisse, die Regen- und die Verhältnisse in den nächsten Jahren also nun sein werden. Nicht? Also es kann das natürlich so sein, dass sich eben das nur so gelegentlich ergibt, aber es könnte natürlich auch sein, es wird kritisch und es wird, dann werden solche Hybriden eben häufiger vorkommen. Und wenn dann sich zum Beispiel, was man ja nicht weiß, bei solchen Kommunikationssystemen ist ja immer so, was sind die Präferenzen der Weibchen? Und wenn die Weibchen jetzt plötzlich Präferenzen haben, die ihren Hybridbrüdern entsprechen, dann wird es also weniger und weniger Rückkreuzung geben und dann kann auf diese Weise also nun schon eine neue Art eventuell durch Hybridisierung hier entstehen. Also dies nur als ein Beispiel aus dem Tierreich. Und nun kommen wir also dann doch zu den Insekten und da muss ich Ihnen jetzt erstmal kurz nochmal erzählen, wie wir, also das sind hier diese geliebten Feldheuschrecken. Und bei diesen Feldheuschrecken, hier haben Sie eine, und wenn Sie das nächste Mal in den Alpen Urlaub machen, dann achten Sie drauf, so in etwa 1000 Meter Höhe, noch nicht, also wo es noch schöne Almmatten gibt, da werden Sie also im Sommer diesen Procerus sibiricus finden, und der ist erkennbar, daran werden Sie ihn auch gut erkennen können, dass die Männchen solche dicken Fußballerwaden haben. Das ist bloß Imponiergehabe, da ist nichts drin. Wir haben also früher mal da Schnitte gemacht, das ist nur mit Hämolymphe gefüllt, da ist also weiter nichts. Und hier dieser Kometenschweif und diese Unschärfe hier, das ist nämlich durch eine komplizierte Optik aufgenommen. Hier sehen Sie solch eine Kamera und das ist Jans Radnik, der auch hier sitzt und von dem wird gleich noch mit seinen Mitarbeitern und Kommilitonen noch mehr zu erzählen sein. Wir haben dann selber mit einem Erlanger Kollegen, Herrn von Helversen, solche Detektoren entwickelt, die Herr Ralf Schünemann, den Sie ja auch hier kennen, inzwischen viel, viel mehr verbessert haben. Bloß wir haben da noch keine Zeichnung, deswegen hier die alte noch. Also das ist so, auf dieses Hinterbein, damit Sie gleich diese Oszillogramme richtig deuten können, auf dieses Hinterbein, da kommt ein reflektierendes kleines Blättchen. Und zwar, es ist so eine Folie, die nach dem Katzenaugenprinzip funktioniert und die dann also das Licht genau in die Richtung zurückwirft, aus der es einfällt. Und dann wird also hier Licht, das ist wie gesagt die alte Version, auf einen Spiegel, das wird hier umgelenkt, hier ist ein halbdurchlässiger Spiegel, warum halbdurchlässig, das werden wir gleich sehen. Und hier geht also die Hälfte des Lichtes nach vorne und hier irgendwo steht die Heuschrecke und wackelt mit ihrem Bein und macht ihre Liebeslieder. Und dann wird das Licht hier zurückgeworfen, es bewegt sich hier, es wird also zurückgeworfen, geht dann, und deswegen braucht man also einen halbdurchlässigen Spiegel, das ist also, jetzt geht das Licht hier durch, eine Hälfte geht natürlich zurück in die Lampe, ist ein Verlust, und Ralf Schünemann hat also inzwischen viel, viel Genialeres gebaut, aber da haben wir leider keine Fotos im Moment, vor ist es vom Prinzip her, aber ähnlich, und geht dann hier durch eine Optik, und wir haben hier dann eine positionsempfindliche Diode und die kann also dann die Bewegungen online, wie man da so heute modisch sagt, aufnehmen. Und da sehen Sie jetzt hier, und ich will Ihnen die ganzen Gesänge jetzt nicht alle vorspielen, nur um Ihnen die Vielfalt zu zeigen. Es ist also so, dass es eine ungeheure Vielfalt, das sind also hier nur ein halbes Dutzend von vielen hundert Arten, die wir in Mitteleuropa in gemäßigten Breiten haben. Und Sie sehen, also das sind hier immer die Bewegungen dann der Hinterbeine. Die haben ja zwei Hinterbeine, die können also mit sich selber dann auch Duett singen. Und da gibt es also hier solche relativ einfachen, hier die geht ganz langsam rauf und runter, die finden wir hier auf den Trockenrasen hier in der Nähe von Göttingen. Dann das ist hier dieser Sibirikus, der hat wieder diese Gesangsbewegung, dann hier den Sarodeus calaris, auch in dem Alpenraum sehr viel zu sehen. Dann hier, die sind also besonders, sind die so ganz kleine Viecher, die sind nur so guten Zentimeter groß und haben ein ganz entzückendes Balzverhalten. Das sind alles nur kleine Ausschnitte aus einem großen Repertoire, die Weibchen wollen es halt so. Und dann gibt es aber auch wieder so einfache, wie diese, die nur mal so Krip-Rip machen, da sind die Weibchen eben ein bisschen anspruchsvoller. Was ich eigentlich nur sagen wollte, es hat sich innerhalb, diese Arten sind nicht alt, das hat sich also innerhalb von fast geschichtlicher Zeit, in den letzten 10, paar 100.000 Jahren, hat sich also hier eine ungeheure Artenfülle entwickelt mit ganz spezifischen, artspezifischen Gesängen. Und der Verdacht, dass da vielleicht auch Hybridisierung eine Rolle spielt, der ist also nicht von der Hand zu weisen. Und um Ihnen nur noch mal einen kleinen Einblick zu geben, also oft ist es so, dass dann also hier nicht bloß gesungen wird, sondern es müssen noch andere Bewegungen hinzukommen, die so ein Männchen machen muss, um also den Weibchen zu imponieren. Diese hier, ein Foto von meinem Freund Otto von Helversen, der heißt Cortippus oschei, die macht also richtig einen Handstand, wie Sie hier sehen, vor dem Weibchen, oder aber man wackelt mit dem Kopf nicht, und das ist also hier zum Beispiel ganz so schrecklich. Das ist hier die Keulenheuschrecke, die finden Sie im Werratal im Sommer viel, und da das Tier war, mit dem ich in meiner Doktorarbeit gearbeitet habe, muss es in jedem Vortrag vorkommen. Sie sehen, sie frisst gemütlich und er versucht also sie, und zack, es wird aber nichts draus in dem Augenblick, jedenfalls hier. Also, was ich Ihnen eigentlich nur zeigen wollte, war, welche große Vielfalt hier nun ist. Doch jetzt also die Frage, wie kann so etwas entstehen? Natürlich die üblichen Mechanismen, die haben wir in jedem Falle auch. Mutationen, Rekombinationen, dadurch eine gewisse Variabilität in einer oder Variationsbreite in einer Population. Aber es sieht so aus, als ob doch hier gerade bei solchen Tieren, wo eben vor allen Dingen die sexuelle Selektion, über die ich ja auch schon mal hier gesprochen habe, eine große Rolle spielt, dass da Hybridisation eben auch etwas bewirken kann. Eine Kollegin, Frau Dr. Gotzberger aus Erlangen, die hat mir nun diese Bilder zur Verfügung gestellt. Und da ist nämlich was ganz Interessantes. Da ist an der Westküste von Jütland vor ein paar Jahren, ich glaube so 10, 15 Jahre, eine neue Heuschrecke entdeckt worden. Und die heißt dann also Cortippus jutlandica und ist also erst kürzlich entdeckt worden. Die dänischen Kollegen waren natürlich ganz stolz, eine neue Art. Und das ist immer wohl der Traum von jedem Wissenschaftler. Und die sieht also, ja, hier vielleicht erst einmal noch, wo kommt sie vor? Sie kommt vor hier an der Westküste. Es gibt ein isoliertes Vorkommen, hier noch ein bisschen weiter landeinwärts, sonst aber hier nur so am Strand und in den Dünen. Und die Erlanger Kollegin, Frau Gotzberger, der war das Ganze, die hat sich das Tier da angeschaut und sie hat also gesagt, also es ist komisch, also diese Gesänge von denen, die wir jetzt gleich sehen werden, die haben doch, es ist wie so, als ob das eine Mischung wäre zwischen den Gesängen zweier anderer Arten. Und diese beiden anderen Arten sind einmal die Art Cortippus bruneus, die gibt es auch hier bei uns, die kommt nun in ganz Jütland vor hier, das ist also alles. Und dann gibt es noch eine andere Art, die heißt Cortippus bigutulus, die kennen Sie, haben Sie alle schon gehört im Sommer hier bei uns oben am Kerstlingröder Feld, der Nachtigallgrashüpper, der so schmettert und die kommt also hier im Ostjütland vor, nicht in Westjütland. Das ist also noch eine merkwürdige Geschichte. Und hier sehen wir jetzt, wir haben ja jetzt eben, habe ich Ihnen ja erzählt, wie man solche Bewegungsregistrierungen macht, nicht? Hier haben wir also diesen Bigutulus und der macht also hier solche Verse, die sind immer so 3-4 Sekunden oder eins zwischen 2 und 3, manchmal 4 Sekunden lang, hier vielleicht noch ein bisschen kürzer. Das schmettert so dahin und hier, der macht nur so schipp, schipp, schipp. Mit denen kann man sich übrigens ganz nett unterhalten, wenn sie also so auf Waldlichtungen, auch wo es mal gebrannt hat, wird man diesen Bruneus finden und die haben so ein Respondierverhalten, nicht? Und da kann man die also mit so pst, pst, Mundlauten anlocken und manchmal springen sie einen fast bis in den Mund hinein. Das sind also zwei Arten und da hat nun hier, das ist dieser Jutlandica und Sie sehen, haben es vielleicht noch so im Kopf, wie die Gesänge eben ausgeschaut haben, das schaut also hier, das ist die etwas gestauchte Aufnahme hier, die etwas weiter auseinandergezogene und da hat man also irgendwie das Gefühl, das ist so irgendwie zwischen diesen beiden Arten. Und tatsächlich, die Frau Gotzberger hat dann also Hybridisierung zunächst mal im Labor gemacht, nicht? Und das funktioniert tatsächlich. Hier hat sich also so ein Cortippus bigutulus Weibchen mit einem Bruneus Männchen eingelassen. Was eigentlich gar nicht sein sollte, weil doch die Gesänge so unterschiedlich sind, aber es kommt halt doch vor. Und hier ist es nun so, dass diese Hybriden, wenn man sie sich anschaut, Sie werden gleich noch einen Vergleich sehen, das sind also jetzt Laborhybriden, nicht? Etwas, was zunächst einmal ja nicht unbedingt in der Natur vorkommen müsse. Man muss da auch manchmal ganz üble Tricks anwenden, um die zur Kreuzung zu bringen. Man muss das falsche Männchen stumm machen, kann man die Flügel abschneiden, dann sinkt der dann nur im Leerlauf sozusagen und draußen vor den Käfig setzt man dann das richtige Männchen, das sinkt also fleißig und auf diese Weise kann man also das Weibchen auch betrügen, nicht? Und das ist so wie im Alten Testament, nicht, wo der Jakob dann also 7 Jahre lang die Rahel, ja? Ja, und dann hat ihm der Schwiegervater die andere ins Bett gelegt. Also so etwas kommt da also auch vor bei Wissenschaftlern. Und also ich meine bei den Experimenten, die der so machen. Und ja, sonst. Gut. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, und das ist aus der Doktorarbeit von Frau Gotzberger, wie also jetzt diese Jutlandica ausschaut, diese neue Art, nicht? wird sie bezeichnet, und wie dieser Hybrid hier aussieht, von dem sie also genau weiß, dann sieht man doch eine recht große Übereinstimmung. Lassen Sie sich jetzt nicht durch Einzelheiten ablenken, die liegen in der inter- und intraindividuellen Variabilität, aber im Großen und die Temperaturen sind vielleicht auch mal ein bisschen unterschiedlich. Es ist kein Zweifel daran, da hier ist eine neue Art, wenn man sie so als solche bezeichnen will, durch diese Hybridisierung entstanden. Und da ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, wie geht das weiter? Die ist also, die sind zwar kleine Populationen, die sind aber stabil, und diese Populationen sind deshalb stabil. Diese Hybridweibchen nämlich, oder diese Cotypus jutlandica, die haben immer noch so das Erkennungsschema auch von dem Cotypus bigutulus, das ist die eine Elternart im Kopf, und sie würden sofort mit der Rückkreuzungen machen, vielleicht sogar lieber als mit den Hybridbrüdern. Aber die Art hat sich, aus welchen Gründen, das wissen wir noch nicht, aus Westjütland zurückgezogen. Dort ist sie sicher mal vorgekommen, aber es ist irgendwie arider geworden, es ist trockener geworden, und jetzt haben wir nur noch die andere Elternart, und von der wollen also die Weibchen dieser Art nichts mehr wissen. Da hat sich dann schon eher also die Vorliebe entwickelt für die Hybridbrüder, und solange also diese Bigutulus nicht da in diese Biotope wieder eindringen, wird es auch keine Rückkreuzungen geben. Und so kann sich also so etwas stabilisieren. Ein wunderschönes weiteres Beispiel für Artbildung durch Hybridisation. Jetzt haben wir hier aber so einen Fall, wo die Sache im Grunde schon abgeschlossen ist. Und es ist natürlich so, ich sagte Ihnen ja, Evolution ist also etwas, was ein vielleicht auch gar nicht so langer Prozess ist. Und man möchte vielleicht auch gerne da mal zuschauen und sich etwas anschauen, wenn so etwas beginnt. Natürlich, unser Leben ist kurz, man kann da nur in so einen kleinen Ausschnitt aus diesem Geschehen, aber es ist irgendwo auch reizvoll, nicht bloß immer nicht immer nur zu rekonstruieren, wie war das denn und welche Art ist aus welcher entstanden, welche haben sich da aufgezweigt, also so im Nachhinein diesen phylogenetischen Prozess, sondern auch mal richtig lebender Zeuge zu sein. Und da gehen wir jetzt zum Schluss dieses Vortrags. Ich wage gar nicht auf die Uhr zu gucken, wie viel Zeit ich jetzt schon überzogen habe. Also hier gehen wir jetzt nach Griechenland. Und nach Griechenland, und zwar hier in dieses Gebiet Nordwestgriechenlands, zur Orientierung, hier liegt Athen, das ist die Peloponnes. Hier, da, wo jetzt der Laserpointer hinzeigt, das ist die Insel Korfu, da ist der Hafen. Diejenigen, die Griechenland Urlaub machen, die landen da in der Regel in Igoumenitsa, und ungefähr 80 Kilometer weiter landeinwärts, da liegt die Stadt Ioannina an einem See, den Sie gleich auf einigen Folien sehen werden. Und dort gibt es also nicht bloß drei, es gibt viele Gebirge. Also bevor ich Griechenland durch die Freunde in Erlangen zur Griechenland-Begeisterung kam, dachte ich immer nur, dass Griechenland ist also Sommersonne, Strand und so, blauer Himmel, und das stimmt auch nicht immer. Aber Griechenland ist ungeheuer bergig, ja, und manchmal gehen die Berge aus der Ebene heraus, so auf 2000 Meter, sehr steil, und die sind also auch voneinander isoliert, durch Täler und durch ganz andere. Und da haben wir hier so drei Gebirge, das eine, das ist das Thomaros-Gebirge, und das hat also zwei, Sie werden gleich sehen, das ist so ein Doppelmassiv, der ist hier so 1850, 1950 Meter hoch, also knapp 2000, die sind etwas niedriger, nur so 1600, das ist der Xerouhouni, und das ist hier der Mitsikeli, an dieser Satellitenaufnahme, Sie werden gleich mehr sehen. Und dort gibt es also hier nochmal eine Übersicht, das ist alles von Jan Sratnik zusammengestellt worden, hier der Mitsikeli, das ist jetzt nicht mehr eingenordet, hier ist Norden, geht hier nach Osten, nach Westen, also etwa 30 Kilometer von dem Xerouhouni entfernt, 15 Kilometer die nächste Entfernung hier zu dem Thomaros. Ja, und dort arbeitet nun also es gibt ja Schlimmeres, einige Doktoranden und Diplomanden, die ich Ihnen jetzt gleich vorstelle, die auch hier vorne in den ersten Reihen sitzen, seit 2005 jeden Sommer dort, also wie gesagt, es gibt sicher größere Strafen, als einen Sommer in Griechenland zu verbringen, obwohl also sehr viel zum Baden und so, obwohl es auch nur eine Stunde entfernt ist, kommen sie nicht. Und die zeige ich Ihnen hier, das ist das Team von 2005, der Tim Ostrowski, Jan Sratnik, hier eine Doktorandin Honoris Causa, die vielleicht einige Leute von Ihnen kennen, auf diesen Hängen. Da sehen Sie auch gleich so das Biotop. Und hier, das ist das Team von diesem Jahr. Hier die Silvia Fesing, eine Diplomandin, der Alexander Hübner und die beiden Doktoranden Jan Sratnik und Anja Klöpfel und noch eine wissenschaftliche Hilfskraft, die die beiden also für ein paar Wochen im Jahr dann auch noch angestellt haben. Und Sie sehen hier die Anja Klöpfel beim Heuschreckenfang mit diesen kleinen Keschern. Das ist wesentlich steiler, als es hier ausschaut. Ja, viel Steine und auch sonst was gibt es da. Ab und zu hat man dann auch mal einen Platten. Hier sehen Sie den Alexander Hübner gerade beim Reifenwechsel. Hier wird eine Wetterstation auf einem der Berge aufgebaut von den Leuten. So sieht also die Arbeit aus. Jetzt nochmal ein paar Landschaftsaufnahmen. Das hier ist der See von Ioannina, wunderschön blau auf den Postkarten. Es ist leider sehr eine graue Tunke nur mit einer schönen Insel hier drinne und also baden kann man da also nicht drin. Hier ist das Tomaros-Massiv, das ist das Südmassiv, das ist das Nordmassiv. Die erste Zeit haben wir vor allen Dingen hier auf dem Südmassiv gearbeitet und hier sehen Sie nur eine Halbinsel von Ioannina, also wie gesagt, das ist dieses wunderschöne Adria-Blau. Ja, es ist trotzdem schön dort. Und hier sehen Sie noch so Moscheen, nicht? Das ganze Gebiet war türkisch bis zum Zweiten Balkankrieg 1913. Erst dann ist es griechisch geworden und es gibt also da noch Reste inzwischen. Gott sei Dank einiges unter Denkmalschutz. Hier ist ein ganz interessantes Museum, was an diese Zeit erinnert. Ja, und da kommen nun zwei Arten vor und diese beiden Arten könnten nicht unterschiedlicher sein. Sowohl was ihr Verhalten angeht, diese Art Stenobotrus rubicundus, die macht nämlich eine Balz, die werden Sie gleich auch noch sehen, mit reißt die Flügel hoch und macht überhaupt also möglichen Zicken. Diese hier hat auch eine tolle Balz, aber nicht mit Einsatz der Flügel, sondern die macht so Verbeugungen, wir werden gleich noch Videos sehen. Die heißt Stenobotrus clavatus, von der man bisher glaubte, sie kommt nur auf der Südhalde des Südtomaros-Massivs vor, aber die vier eben genannten Studenten haben jetzt auf diesem Xerovuni noch eine andere Population entdeckt und das ist ganz, ganz wichtig. Vom Verhalten her, von der Morphologie her gibt es ganz charakteristische Unterschiede und da sind hier einmal die Antennen, also die Fühler und die sind hier so klöppelartig, das heißt, es sind nicht runde Klöppel, sondern so wie so Fliegenklatschen. Sie müssen sich so vorstellen, diese Reisebusse, wir nennen die jetzt auch immer Clavatus, mit ihren Außenspiegeln, die so nach unten reigen. So sehen also diese Heuschrecken aus. Und hier haben Sie glatte Fühler. Achten Sie jetzt schon mal drauf, das ist nämlich hier ein Bild, was gar nicht von der Tomaros-Population stammt, sondern das ist ein Bild, was von einer Population in Slowenien stammt. Und dann gibt es noch ein Merkmal, was so man jetzt, wenn man jetzt nicht genau Vermessungen machen will, was ganz gut ist, und das ist das sogenannte Stigma. Und das ist also ein weißer Fleck hier auf den Flügeln. Und bei den Rubicundus-Art, da haben wir den relativ weit in der Mitte, praktisch in der Mitte der Flügel. Und hier bei diesem Clavatus sitzt der ziemlich distal, also hier am Ende. Nur, das sind so die Merkmale, an denen man die unterscheiden kann. Und da ist nun etwas Interessantes, das hier 2005, das was wir 2005 wussten, inzwischen wissen wir mehr, die kommen auch in weiteren Gebieten vor, aber es reicht jetzt erstmal für den Einstieg. Da kommt dieser Clavatus hier auf dieser Südhalde vor, wir werden gleich noch Bilder sehen, der Rubicundus auf der Nordseite und hier auf einem schmalen Grat, manemal nur 50, 150, maximal 200 Meter breit, da ist eine Hybridzone. Das sieht also hier, das hat Jan Zratnik mal zusammengestellt, jetzt machen wir also so einen Flug um dieses Gebiet, es ruckelt manchmal so ein bisschen. Und da haben wir hier also das Rubikundusland und hier sehen Sie auf den Osthängen die Rubikundus-Population, das ist die Südhalde mit den Populationen von Clavatus und hier jetzt also die Hybridzone. Das ist also, hier sehen Sie übrigens diese steilen Wege, wo man so hochfahren, hier ist so eine Hochalm und diese Aufnahmen sind inzwischen so fantastisch, das ist also, die Griechen wollten keine Karten rausrücken. Es gibt natürlich Militärkarten, aber das ist also, lässt man sich besser nicht mit ein und deswegen haben wir so eine Ingenieursbüro beauftragt, über eine Satellitenaufnahme von uns zu machen. Da kann ja keiner was gegen machen. Das sind also Aufnahmen aus 700 Kilometer Höhe und wenn Sie genau hinschauen, hier, da sehen Sie diese schwarzen Punkte, das sind also die Kühe, die da auf der Weide stehen. Das ist also wirklich fantastisch. Ich muss jetzt gerade mal, damit wir weiterkommen, Und das ist hier also wie so ein steinerner Fluss, ist also diese Südhalde, die ist sehr berühmt, weil also dort also zunächst mal diese Art Clavatus entdeckt wurde. Das sind Weitwinkelaufnahmen und man glaubte, sie kommt nur dort vor. Das sind Weitwinkelaufnahmen, die nicht die Steilheit, also ich habe es noch nicht geschafft, also hier geht man noch ein bisschen weiter, aber hier sind meine Frau und ich jedes Mal, wenn wir dann versuchten, hier auf den Sattel zu kommen, verhungert und es ging einfach nicht mehr weiter, die Puste geht aus. Und es war also ein besonderes und mehrere Jahre habe ich da immer hingeschaut und möchte doch mal da hochkommen und dann haben Gott sei Dank also Jan und Tim einen Weg von hinten entdeckt und das ist also wunderschön, da hinauf zu gehen. Ja, viel Steine gibt es und wenig Brot. Das ist also hier, da sieht man auch so die Steilheit. Das ist also so der Biotop, wo diese Heuschrecken vorkommen und diese Clavatus, also diese trockenen Standorte liebt hier. An diesen kleinen Vegetationsinselchen, da kommen also diese Tiere vor. Nicht? Und die schauen wir uns jetzt nochmal an. Hier sehen Sie also solch ein Männchen, was vor dem Weibchen balzt. Das ist also die eine Art und Sie haben jetzt hier diese Strillationsbewegungen sind aufgenommen worden und Sie werden jetzt gleich sehen, es fängt ganz, ganz langsam an und plötzlich reißt er dann, das sind zwei verschiedene Videos hier, die Beine hoch und macht also so etwas. Also das hier ist der Anfang, das kann er also eine Stunde vor dem Weibchen machen, um vielleicht selber erst einmal so ein bisschen in Fahrt zu kommen. Ne? Das falsch gemacht. So, nicht, also das ist hier so der Anfang dieser Balz. Stundenlang manchmal. Jetzt kommt er so ein bisschen in Fahrt. Die steht hier irgendwo am Rande und das geht also aber auch noch länger. Und wenn er nun glaubt, jetzt könnte sie doch vielleicht überzeugt sein, dann macht er also hier zum Schluss ganz, ganz hohe Bewegungen hier und das werden Sie jetzt gleich nochmal sehen. Da sind zwei von den Brüdern, die also um ein Weibchen balzen. Es macht also auf diesem Video keiner das Rennen, aber der eine hier, das ist so wie diese beim Verfolgungsfahren bei den Radfahrern, nicht? Dann versucht er also jetzt hier, schauen Sie mal drauf, nicht? Er nickt mit den Antennen, er schlägt die Beine nach hinten aus, macht so eine Verbeugung, es geht sehr, sehr schnell. Ich habe leider keine Zeitlupenaufnahmen. Das ist also die eine Art, die wir hier haben. Dann hier, Sie sehen, das ist schon ein bisschen gemütlicher hier, also mehr Vegetation. Da kann man also hier auf diesen Sattel gehen, den ich da von der Südseite immer sehnsüchtig angeschaut habe. Gehen also die beiden Studenten und hier meine Frau. Und wir wandern also jetzt hier herauf. Und das ist das Land, wo dieser Rubikundus vorkommt, also diese Art hier. Und die macht also auch zunächst einmal, das ist so typisch für diese Gattung, solche Dinge, und dann plötzlich reißt er hier intermittierend immer mal mit dem Bein und dann die Flügel hoch und schließlich geht es in ein totales Flügelstirn über. Das sind hier nochmal Ausschnitte daraus. Also der singt also nicht nur mit den Beinen, sondern eben auch mit den Flügeln. Das ist eine Aufnahme, die Jan und Tim gemacht haben, im Sommer 2015.
2006 oder 2005, weiß schon gar nicht mehr. Hier sitzt, sehen Sie gerade noch den Hinterleib von dem Weibchen und hier singt also jetzt dieses Männchen. Und ich zeige Ihnen das allen nur, um zu zeigen, wie unterschiedlich Arten sein können in ihrem Verhalten. Hier haben Sie es, da fängt es schon an. Jetzt kommt er so richtig in Fahrt. Irgendwo hakt der Film jetzt, tut mir leid.
Und irgendwo ins Gebüsch mit der Geliebten. So, jetzt haben Sie einen Eindruck, wie unterschiedlich, es ist überhaupt kein Zweifel daran, dass man diese nach ihrem unterschiedlichen Aussehen, nach ihrer unterschiedlichen Verhaltensweise als Arten nun bezeichnen kann. Und trotzdem, obwohl das eigentlich, auch viele Jahre habe ich das nicht geglaubt, trotzdem kommt es hier also zu einer Affäre. Und diese Affäre hat Folgen. Hier sehen Sie, Sie können es hier an den Antennen sehen, die sind gerade, wir müssen das Bild mal ein bisschen bearbeiten noch, dass man hinten den Hintergrund etwas aufhält, aber es ist nicht gemogelt. Also Sie sehen hier die geraden Antennen, das ist ein Rubicundus-Weibchen und hier, Sie können das an diesen Klöppeln erkennen, das ist also ein Clavatus-Mann und die beiden haben sich also miteinander, also sie hat sich mit diesem Clavatus-Mann, mit der vollkommen anderen Art eingelassen. Und was passiert da jetzt draus, nicht? Und da sehen Sie jetzt hier diese Hybridzone, hier, das ist dieser Sattel, auf den ich nur endlich von dieser Seite hochgekommen bin, sehr, sehr steil hier. Das ist das Clavatusland, das ist das Rubicundusland und hier so ungefähr ein knapper Kilometer, vielleicht 800 Meter und vielleicht so zwischen 50 und 200 Meter breit, breiter ist es nicht, da ist eine Hybridzone. Und dort haben also die Studenten, die fünf genannten Studenten, nun alle möglichen Hybriden gefunden. Das heißt, Übergänge hier von dieser Clavatus-Art bis zu der Rubicundus-Art, nicht? Sie sehen also hier die Fühler, da ist noch ein bisschen nachher was zu sagen. Hier, Sie sehen alle möglichen Übergänge. Sie sehen hier, der hat helle Flügel, hier, die werden immer dunkler, hier ist es dunkel. Dann, Sie können das hier an dem Stigma wieder festmachen, was hier relativ weit außen sitzt. Hier sitzt es mehr in der Mitte. Hier haben Sie nochmal eine Reihe von diesen Antennen. Also, das findet man hier. Und wir sehen nun, was machen nun solche Hybriden? Und da haben Sie einen. Hier haben Sie übrigens dieses Reflexplättchen auf den Beinen. Das wurde vorher gehört. Und wenn Sie genau hinhören, hören Sie noch eine Zikade im Hintergrund. Daran sehen Sie, diese Aufnahmen sind nicht an Ort und Stelle oben gemacht, sondern unten in unserem Quartier, 600 Meter hoch. Und da ist dann halt immer draußen noch eine Zikade zu hören. Und da sehen Sie jetzt hier, dieses ist jetzt ein Hybrid, nicht? Und da sehen Sie, macht er eine Kombination, wenn Sie genau hinschauen, zwischen den Bewegungen jetzt hier, die für Rubicundus typisch sind und die für Clavatus nun typisch sind. Also da ist also jetzt von beiden Eltern etwas drin und die Vielfalt wird nun noch gestärkt. Auf diese Weise vielleicht noch ein Beispiel, dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Hier sehen Sie also die Flügel, die Aufnahmen, hier zum Beispiel, das sind also typische Clavatus-Elemente und hier haben wir die Rubicundus-Elemente drin mit der Flügelstridulation. Man kann eine ganze ungeheure Vielfalt, man kann also Paletten, also Tim und Jan haben also Unmengen an solchen Aufnahmen gemacht und man sieht eine ungeheure Vielfalt, die also durch diese Hybridisierung dann entstehen kann im Verhalten und da hat nun die Selektion eine Möglichkeit auszuwählen. Also die Selektion, die ja bei diesen Heuschrecken von den Weibchen dann ausgeht, aber es können natürlich auch noch andere thematische, klimatologische Veränderungen oder Ähnliches eine Rolle spielen, ob sich das dann ausbreitet, nicht? Hier nochmal so ein Beispiel für einen besonders heftigen, da hören Sie also wie gesagt diese Zikade, hören Sie da weg, die hier also im Hintergrund ist. Wir haben also hier das Weibchen sitzen, hier das Männchen jetzt vielleicht ein bisschen dunkler machen sollen, aber ich glaube, Sie können das wesentlich erkennen. Und Sie sehen, der ist noch verhältnismäßig, Sie haben eben die Antennen gesehen, die waren noch ziemlich klöppelhaft. Und hier sehen Sie jetzt also diese Kombination von diesen beiden. Und Sie sehen, was für ein wilder Bursche das hier ist. Aber irgendwie ist er zu wild, das passiert ja nun auch sonst wo bei anderen Arten und vielleicht auch bei uns selbst. Man käme vielleicht mit ruhiger Überlegung leichter zum Ziele, aber das ist also hier nun nicht der Fall, denn so unwillig ist sie gar nicht. Die hätte längst wegspringen können, sie ziert sich halt noch so ein bisschen, aber er schafft es also leider also nicht mit ihr hier jedenfalls in dieser Sequenz zu kopulieren. Also was wir jetzt hier haben, ist also eine große Variabilität. Jans Radnik hat nun hier Methoden, moderne Methoden der Morphometrie angewendet. Das will ich Ihnen gerade ein bisschen zeigen. Hier sind also ein Flügel von dem Clavatus, ein bisschen gestaucht, glaube ich, und hier von Rubicundus. Und da werden also bestimmte Punkte gesetzt und man kann dann also morphometrisch vermessen und man kann dann hier solche Hybridindizes herstellen. Also rot ist dann der reine Clavatus, blau der Rubicundus und hier hat man so 10 Übergänge, die also so festgelegt werden. Und wenn man sich das nun anschaut, dann sieht man, wie hier die Evolution oder diese Hybridisierung immer mehr zunimmt, wie also fremdes Blut, um das mal so zu sagen, immer mehr in die andere, jeweils andere Art hineinfließt. Auf diesem Mizzicheli, da kommt nur dieser Rubicundus vor. Auf dem Xerovuni, das ist eben die große Sensation des letzten Sommers, dass die 4 Studenten also dort eben nur eine reine Clavatus-Population entdeckt haben. Dort kommt also nur die eine Art vor, die andere Art vor. Das heißt also, da gibt es jetzt keine Hybriden zwischen diesen Arten. Aber wenn man sich jetzt hier anschaut und diese verschiedenen Farben, also hier rot, das sieht noch ziemlich rein aus, aber wenn man genau hinschaut, ist es auch nicht mehr so. Und hier auf dieser Südhalde haben wir schon fast keine reinen, also vergleichbar hier mit diesem Clavatus. Und hier sehen wir und diese blauen, das ist also schon dieses hellere. Und Sie haben also hier nun diese Übergangszonen. Also das hat hier Jan nun hergestellt, alles vermessen. Das ist eine ungeheure Arbeit, die er da investiert hat. Und das sind hier immer so 20, 30 Tiere und so immer die Verteilung nach diesen Hybrid-Indizes, also ist es eben fast ein Rubicundus, ist es fast ein Clavatus. Und da sieht man hier noch, wenn Sie die Säulen sich anschauen, noch eine ganze Reihe von Tieren, die noch so dem reinen Typus entsprechen, aber auch schon überall eben das fremde Blut drinne, solche Übergangsformen. Und das Gleiche dann hier in dieser Bereich. Und Sie sehen, hier wird sehr, sehr viel an Hybridisierung da sein. Und hier haben wir auf der Südhalde, wo die Tiere dieser Clavatus auch beschrieben ist, inzwischen wissen wir, dass das überhaupt nicht der reine Clavatus ist. Der ist also schon ganz, ganz stark also von Genen von dem Rubicundus durchsetzt. Und das Ganze muss natürlich jetzt auch molekulargenetisch untersucht werden, das will ich aber hier nicht vorwegnehmen, das macht die Anja Klöpfel mit großem Erfolg. Was ich Ihnen hier zeigen wollen, ist eben, dass sich hier also durch diese Hybridisation, eine Wissenschaftler nennen das Introgression, dass sich also ein Genfluss, diese Tiere sind irgendwie wieder zusammengekommen. Und sie waren sicherlich, auch das war ja mal zum Teil vereist dort unten, also die Gipfel auf jeden Fall, sie waren lange Zeit getrennt. Und jetzt ist das Klima wärmer geworden, sie kommen wieder zusammen und plötzlich, obwohl sie sich so weit auseinander entwickelt haben, was ihre Morphologie angeht, obwohl sie sich so weit entwickelt haben, was ihr Verhalten angeht, passt doch einiges noch zusammen. Sie finden sozusagen Gefallen zueinander, nachdem sie wieder miteinander Kontakt haben können. Und der Beginn ist nun eben, dass dieses in Anführungsstrichen fremde Blut eben von der einen Art in die andere und von der anderen in die eine fließt. Und man kann natürlich jetzt spekulieren, was nun passieren wird. Geht dieser Vorgang immer weiter? Ich sagte Ihnen ja schon, der Traum jedes Evolutionsbiologen ist natürlich dann in 10.000 Jahren nochmal zu schauen, wird sich, also es kann natürlich sein, dass sich das so lange noch hält, es kann sein, dass also wenn die Artbarriere weiter und weiter zusammenbricht, also hier diese beiden Arten miteinander verschmelzen. Beispiele aus dem Pflanzenreich gibt es. Es kann sein, dass also, wir wissen noch nicht, das ist jetzt ganz am Anfang und ich hoffe, dass ich nach meiner Zwangsemeritierung im nächsten Jahr auch dann mit Studenten weiterarbeiten darf. Denn jetzt muss geprüft werden, was sind die Vorlieben der Weibchen, sind sie eventuell schon irgendwo bereit, sich mit ihren Hybridbrüdern einzulassen, kann sich das verselbstständigen. Und es kann natürlich sein, dass die Umwelt sich sehr, sehr schnell ändert. Es wird wärmer, vor allen Dingen haben wir eine ungeheure Viehbeweidung, nicht? Das sind sehr viele Rinder, die also eine völlige Veränderung auch eben der Vegetation bedingen. Plötzlich hat man große Distelfelder, weil sie das da nicht fressen und so weiter, sodass also es durchaus sein kann, dass hier auf diesen Gipfelgraden diese Population plötzlich nun keinen Nachschub mehr von den sogenannten reinen Arten haben und sich verselbstständigen. All das ist natürlich eine offene Frage, aber es ist irgendwie auch schön und befriedigend, wenn man der Evolution wenigstens in unserem kleinen begrenzten Leben und die Wissenschaft wenigstens für ein paar Jahre hat mal zuschauen können. Es geht also hier, um das nochmal kurz zu zeigen, also schon weiter, es sind erst kleine Unterschiede hier, die wir hier haben. Also Sie sehen, hier ist also dieser unverfälschte Clavatus relativ weit ausliegend hier, das liegt schon ein Stigma, ein bisschen mehr in der Mitte. Also es geht, gibt schon eben deutliche Unterschiede, wie Jan hier vermessen hat. Ja, dann kann man also, und ich dachte nochmal zum Schluss hier zeigen, das hier sind zum Beispiel, wenn Sie sich die Fühler anschauen, das gleiche gilt eben für den Stenobotus rubicundus, hier ganz gerade Fühler aus Slowenien, wo wir immer im Sommer hinfahren, dann hier aus Griechenland, ein ganz klein bisschen hier schon verdickt, hier aus dem Vernon, das ist in Nordgriechenland, und hier die Tomoros-Tiere, wir können es hier nochmal deutlicher sehen, Sie sehen schon da so kleine Verdickungen, also da ist schon ein bisschen Blut von den Clavatus mit drinne. Ja, so viel also hierzu und es ist natürlich dann immer die Frage, wie viele seltene Arten, wie viele Hybriden, Bastarde gibt es denn auf diesen griechischen Bergen noch? Und man kann nicht überall hin, aber es ist also wirklich fantastisch, da zu sehen. Und dass da wirklich irgendwie eine gute Luft für solche Hybridisierungen sind, ist, das sehen Sie hier zum Beispiel an diesem Tier. Schauen Sie sich das mal an hier. Das ist also einer von diesen griechischen Hirtenhunden, ziemlich wilde Gesellen manchmal. Und das ist hier sein Kind. Tja, ob da nicht irgendwie die Stern mal... Also wie gesagt, er soll an sich auf die Schafe aufpassen, aber ich habe also, man hat so das Gefühl, da hat er seine Pflichten vielleicht mal etwas vernachlässigt oder vielleicht zu sehr aufgepasst, nicht? Okay, also dieses hier, wenn Sie jetzt mehr über diese fantastische Geschichte auch in molekularbiologischer Hinsicht wissen wollen, dann seien Sie eingeladen in knapp 14 Tagen am 21. Da werden also Jan und Sratnik und Anja Klöpfel im Zoologischen Kolloquium am Montag den 21. Januar auch um 18 Uhr sprechen und Ihnen noch viel mehr über diese wunderbare Welt am Tomoros in Griechenland erzählen. Und dazu seien Sie ganz, ganz herzlich eingeladen. Und ich bedanke mich für Ihre Geduld, dass Sie so lange zugehört haben. Vielen Dank. Applaus